Dein Name ist wunderbar. Dein Name macht Wunder wahr. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott in deiner Familie, in deiner Situation, wo du jetzt gerade drinnen steckst, ein Wunder tun kann? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich höre ganz oft den Satz, wenn nicht das Wunder passiert, dann. Wenn nicht das Wunder passiert in meiner Familie, dann bricht sie auseinander. Wenn nicht das Wunder passiert in meinen Finanzen, dann kann ich meine Miete nicht mehr zahlen. Wenn nicht das Wunder passiert mit meinem Kollegen, dann muss ich kündigen. Wenn nicht das Wunder passiert und ich morgen die Prüfung schreiben kann und mein Wissen abrufen kann, na dann schmeiße ich meine ganze Ausbildung an. Wenn nicht das Wunder passiert, dann. Wir sehnen uns doch alle nach Wunder. Wir sehnen uns danach, dass Gott eingreift in der einen oder anderen Lebenssituation. Dass er eingreift in der Gemeinde, in der Familie, in der Arbeit, in der Stadt, in unserem Land, auf der Welt. Wir sehnen uns danach, dass Gott das Wunder tut. Wir sehnen uns danach, dass sich doch endlich irgendetwas ändert. Irgendwas anders wird. Gott, du könntest doch endlich. Und dann kommt eine ganze lange Liste, was Gott doch endlich machen könnte. Und was er doch endlich machen sollte. Ich komme mir manchmal so vor, wie wenn ich vor so einem Selecta-Automat stehe. Geld inne und das Cola raus. Oder bei Gott geht es so, Gebet inne, Wunder raus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Aber oftmals habe ich die Hoffnung und das Gefühl, so müsste es doch funktionieren. Ich bete und zack, löst sich alles in Wohlgefallen auf. Und ja, die Bibel berichtet uns von dieser Art Wunder. Zum Beispiel der Bartimäus, der begegnet Jesus. Jesus schaut ihn an, sagt, und, was willst du? Gesund werden, zack, der Bartimäus ist geheilt. Aber ich glaube, es gibt da noch eine andere Art, wie Gott Wunder tut. Und das wollen wir uns heute Morgen miteinander anschauen. Vor 2 Wochen habe ich euch mitgenommen ins Leben von Elisa. Elisa, wo von Elia berufen worden ist, in seine Nachfolge, der Elisa, wo alles hat stehen und liegen lassen, seine Rinder verbrannt hat und der Jünger, der Schüler vom Elia geworden ist. Und zwischen dem Erlebnis, wo ich euch vor 2 Wochen erzählt habe, und dem, was heute kommt, liegen etliche Jahre. Da liegen 10 Jahre Schule beim Elia und noch ein paar andere Geschichten, wo wir nicht miteinander anschauen werden. Der Elisa ist der Nachfolger vom Elia geworden. Er ist der Prophet von Gott. Und der Elisa ist ein total spannender Mann. Ich weiß nicht, ob ihr in der Zwischenzeit die Chance genutzt habt, um ein bisschen in seinem Leben nachzuforschen. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass vom Elisa am zweitmeisten Wunder berichtet werden in der Bibel? Nach Jesus ist er der, von dem am meisten Wunder berichtet werden. Wisst ihr zum Beispiel, dass sein Name heißt, Gott hat gerettet oder Gott hat geholfen? Und ich finde es spannend. Wieder einmal zeigt sich, dass der Name, der vergeben wird im Alten Testament, dass der nicht nur einfach so ein Name ist wie Moni, wie Ernst August oder sonst irgendwas, sondern dass der Name Programm ist. Und an Elisa lernen wir ganz viel von dem, wie Gott an den Menschen handelt. Vom Elisa lesen wir zum Beispiel, dass er Menschen von der unterschiedlichsten sozialen Schichten begegnet ist. 2. Könige, Kapitel 3, lesen wir, dass er 3 Könige geholfen hat. In Kapitel 4 lesen wir von einer Begegnung mit einer armen Witwe und mit einer reichen Frau, die kinderlos war. In Kapitel 5 erzählt uns die Geschichte, wo er einem Hauptmann von einem fremden Volk begegnet ist. Und wisst ihr, was alle Geschichten gemeinsam haben? Sie berichtet von einem Elisa, wo ein Mensch begegnet ist, wo in einer herausfordernden Situation gesteckt hat. Und wisst ihr, was alle Menschen miteinander haben? Sie erleben, wie Gott eingreift und wie er ihnen durch den Elisa geholfen hat. Und ich finde es faszinierend, was für ein Bild von Gott uns in diesen Kapiteln aufgezeigt wird. Ein Gott, wo sich kümmert, ein Gott, wo fürsorglich sich um den Mensch kümmert. Mir ist dazu der Psalm 147 in Sinn kommen. Da heißt es, er, also Gott, heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Wenn wir darüber nachdenken, wie Gott Wunder tut, dann ist das die Hintergrundfolie, wo läuft, wo uns begleiten muss bei all den Geschichten oder bei der Geschichte, wo wir heute miteinander anschauen. Wir haben es mit einem fürsorglichen Gott zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, wo es wichtig ist, wie es dir geht. Wir haben es mit einem Gott zu tun, wo dein Herz kennt und wo weiß, was du brauchst und wo dir helfen wird. Wir haben es mit dem Gott zu tun, wo es wichtig ist, was die Person durchmacht. Und gleichzeitig haben wir es mit dem Gott zu tun, wo die Sterne beim Namen kennt. Wir sind heute noch am Erforschen, welche Sterne die das es überhaupt gibt. Und Gott kennt alle beim Namen. Wir haben es mit dem großen, mit dem allmächtigen Gott zu tun. Mit dem allmächtigen Gott, wo sich um jedes einzelne Herz kümmert. Um dies Herz, um mies Herz und das von allen anderen auch noch. Ich habe es schon mal gesagt, am Beispiel vom Elisa sehen wir das wunderbar, wie das Realität wird. Der Elisa hat sich im Namen von Gott und Menschen gekümmert. Und da war es egal, ob es Könige, Witwen, Frauen, Männer, kinderlos, fremde Heerführer oder was auch immer. Gott kümmert sich. Gott kümmert sich um dich genauso wie um den Menschen, wo neben dir sitzt. Gott sieht dich in deiner Situation. Und genauso wie die Menschen zum Elisa gekommen sind und ihn um Hilfe bitten haben, so dürfen wir zu Gott kommen und ihn um Hilfe bitten. Aber eben, manchmal macht dann Gott nicht einfach so, zack, und das Wunder ist passiert. Manchmal ist es so, wie in der Geschichte, wo wir heute miteinander anschauen werden, Geschichte von der Witwe, wo nimmer aus noch ein weiß. Das ist eine Geschichte, wo mir zeigt, es gibt noch eine andere Art von Wunder. Nicht nur die Zackwunder, sondern es gibt noch die Wunder, wo es einen Glaubensschritt vorher braucht, damit Gott dann das Wunder tut. Aber schauen wir mal den Text. 2. Könige 4. Eine Witwe, deren Mann zur Prophetengemeinschaft um Elisa gehört hatte, bat den Propheten dringend um Hilfe. Mein Mann ist gestorben, sagte sie. Du weißt, dass er dem Herrn treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger da gewesen, um dem mein Mann noch Geld schuldet. Er will mir meine beiden Jungen wegnehmen und zu seinen Sklaven machen. In andere Übersetzungen tönt es nicht ganz so nett, sondern da heißt es, die Frau schrie um Hilfe. Also nicht so, hey Elisa, es wäre fein nett, sondern die hat geschrien. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, wenn jemand um Hilfe schreit, wie sich das anhört. Das fährt einem durch Mark und Bein. Das ist nicht einfach nur so, ja. Die Frau hat nimmer ein noch ausgewisst. Und sie hat ihre Not lautstark verkündet. Und ich weiß nicht, was sie erwartet hat, wenn sie zum Elisa, dem Prophet, geht, wo auch kein Geld hat. Was hätte er machen sollen? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich das so lese, sie erwartet so das Zackwunder, so zack, Gläubiger ist weg oder was auch immer. Keine Ahnung, was sie erwartet hat. Aber die Frau hat, der hat droht, alles zu verlieren. Die ist vor dem Ruin gestanden. Sie hat ihr Haus verloren, sie hat ihre Söhne verloren, was damals die Lebensversicherung für sie war. Und sie ist verzweifelt. Und sie braucht Hilfe, und zwar sofort. Und das ist doch ein menschlicher Reflex, oder? Wenn wir in einer Not sind, was machen wir dann? Wir gehen zu jemand, wo es besser kann. Entweder zu jemand, wo mehr Geld hat, der es besser kann, der es besser weiß, der bessere Beziehungen hat. Und wir hoffen, dass die Person für uns das Problem löst. Menschliches Verhalten. Genauso macht es die Frau. Sie geht zum Elisa und hofft, dass er für sie alles erledigt, dass er sie in ihrer Not rettet. Aber was macht denn der Elisa? Wir lesen, er fragt sie, was kann ich tun? Sag mir doch, was hast du noch im Haus? Nichts mehr, antwortete sie, nur noch einen kleinen Krug mit Olivenöl oder mit Öl. Der Elisa stellt da zwei Fragen. Und es sind zwei Fragen, wo jeder in einer Coaching-Ausbildung oder Seelsorge-Ausbildung sofort lernt. Die erste Frage ist, was kann ich für dich tun? Und damit zwingt der Elisa die Frau, sich zu definieren, was sie wirklich braucht. Was ist das, was sie wirklich will? Er fordert sie aus dem allgemeinen Klagen und Jammern rauszukommen und zu definieren, was sie will und was sie braucht. Sie soll konkret werden. Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Und dann fordert er sie noch raus. Was hast du noch im Haus? Der Elisa fordert die Frau raus, sich zu überlegen, was kann ich denn beitragen? Zu dem Ganzen. Er nimmt sie in die Verantwortung inne. Er ist nicht derjenige, der alles tut und sie kann einfach so schön dabei nebenan sitzen, sondern sie soll einen Teil dazu beitragen. Höchst seelsorgerlich. Genauso soll es in der Seelsorge laufen. Was kann ich tun und was kannst du dazu beitragen? Der Elisa fordert sie raus, ihre Ressourcen zu definieren und die ihnen zu bringen, was sie noch hat. Und ihre Antwort bringt mich zum Schmunzeln. Nichts mehr. Und dann geht es ein bisschen, nur noch. Also nichts mehr oder nur noch? Nichts mehr oder nur noch? Ist doch bei uns auch oft so. Nichts mehr. Hey, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe alles gemacht, was ich tun kann. Ich habe alles gegeben. Nichts mehr. Und dann, nach ein bisschen überlegen, kommt es nur noch. Nur noch. Nur noch ein kleines, winziges Kännchen Öl. Öl war in der Antike überlebenswichtig. Es war ein bisschen anders wie das, was der Benno uns da gezeigt hat. Es hat Eisöl gegeben und es war für alles zuständig. Damit hat man es ledergeschmeidig gemacht, das hat man sich ins Gesicht geschmiert, damit hat man gekocht und man hat Lampen zum Brennen gebracht. Es hat nicht so viele Varianten gegeben. Aber der Elisa hat die Frau mit diesen zwei Fragen daran erinnert, dass sie was zum Wunder beitragen kann. Und er hat sie herausgefordert. Auch wenn es wenig ist. Auch wenn es nicht viel ist. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wenn man doch selber was dazu beitragen muss zum Wunder, dann ist es doch kein Wunder mehr. Ich werde dir widersprechen. Weil ich sehe in der Bibel ganz oft dieses Prinzip, wie Gott Wunder tut. Eben, es gibt diese Zackwunder, Bartimäuswunder, und es gibt aber auch ganz oft die Wunder, wo eben ein Glaubensschritt notwendig ist. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, wo Jesus einem Blinden begegnet ist, er dann mit Spucki und Dreck so eine Paste angerührt hat, dem es auf die Augen geschmiert hat, und was hat er dann zu dem guten Mann gesagt? Geh in Teich Siloa und wasch dich. Der Mann hat zuerst einmal zum Teich müssen und sich waschen. Glaubensschritt. Oder meine Lieblingsgeschichte, oder eine von meinen Lieblingsgeschichten. Die Spießig von der 5000. Situation, 5000 Männer, x Frauen und Kind. Sitzen da, haben den ganzen Tag Jesus zugelassen, am Abend haben sie Hunger, die Jünger sagen, wir haben nichts zu essen, schick sie heim. Jesus sagt, nee, was haben wir noch? Oh, zwei Fischli, fünf Brötli. Das war's. Und was macht Jesus? Er betet und die Jünger fangen an zu verteilen. Und was ist am Ende von dieser Geschichte? 5000 Menschen sind satt. Hochzeit zu Kana. 600 Liter Wasser bzw. Wein. Die Männer mussten zuerst einmal die ganze Krüge mit Wasser füllen, damit nachher Wein draus werden konnte. Alles Wunder, die einen Glaubensschritt erfordern. Aber gehen wir zurück zu der Geschichte. Da lesen wir, da sagte Elisa, geh in der ganzen Nachbarschaft herum und leih dir Gefäße aus, leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Und dann geh ins Haus, schließ hinter dir ab, auch hinter den Kindern, und gieß das Öl in die Gefäße. Immer wenn ein Gefäß voll ist, stellst du es beiseite. Die Frau wird vom Elisa herausgefordert zu handeln und ihren Teil am Wunder beizutragen. Und sie ist in die ganze Nachbarschaft gegangen und hat Gefäß geholt. Und jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen. Ihr seid die Frau. Und müsst in die Nachbarschaft gehen und Gefäß holen. Kommt ihr euch da nicht ein wenig komisch vor? Was sagt ihr denn den Nachbarn? Holt sie viele Gefäße oder nur wenige? Ich stelle mir das eine sehr, sehr spannende Situation vor. Wisst ihr, manchmal sind solche Glaubensschritte irgendwie, sage ich mal, realitätsfern. Und manchmal sind sie auch lebensfremd. Aber wisst ihr was? Das sind ganz reale Schritte im Glauben, wo wir herausgefordert sind. Die Frau hat es gemacht. Die Frau ist gegangen. Und dann lesen wir, die Frau ging in ihr Haus, schloss hinter sich und ihren Jungen die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau in dem Moment hat, Mensch, bin ich blöd. Hätte ich doch mehr Gefäß geholt. Wisst ihr, was ich faszinierend finde? Dass Gott aus wenig viel machen kann. Oder anders gesagt, Gott kann aus wenig Großes machen. Er kann aus einem kleinen Kännchen Öl so viel machen, dass die Schulden von der Frau bezahlt wurden. Das lesen wir dann in Vers 7. Da heißt es, die Frau kam zum Propheten Elisa und berichtete, was geschehen war. Elisa sagte, nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Wow. Wow. Glaubst du, dass Gott heute noch Wunder tun kann? Glaubst du, dass Gott heute noch Wunder tun kann? Glaubst du, dass Gott aus wenigem viel machen kann? Aus wenigem Großes machen kann? Und ich werde dich heute Morgen fragen, was ist das Wenige, was du tun könntest, dass Gott das Wunder in deinem Leben tun kann? Was ist das Wenige, was du tun könntest? Dass Gott kann, da bin ich mir völlig sicher. Gott kann. Aber wo braucht es in deinem Leben den Glaubensschritt, den nur du machen kannst, damit Gott das große Wunder vollbringen kann? Die Frau hat leere Gefäße gesammelt und hat sie aufgestellt und hat das wenige Öl, was sie hatte, verschüttet. Das war das Wenige, was sie hat machen können. Und sie hat es gemacht. Und Gott hat den Rest gemacht. Er hat das Öl vermehrt. Was ist das Wenige, was du heute tun könntest? Vielleicht ist es ein Gespräch mit deinen Eltern. Vielleicht ist es ein Gespräch mit deiner Familie. Oder mit deinem Chef. Oder mit deinem Kollegen. Aber vielleicht ist es auch ein Schritt auf Jesus zu und ihn zu fragen, hey, was ist das Wenige, was ich in der Situation beitragen kann, dass du es wundervoll bringen kannst. Vielleicht ist es deine Bereitschaft, überhaupt einmal zu den Nachbarn gehen und Gefäß zu holen. Welche Gefäß willst du heute Gott bringen, dass er es Wunder tun kann? Welche Gefäß willst du Gott im Glauben hinstellen? Sage, hey, mach mehr draus. Ich habe euch verschiedene Gefäße mitgebracht. Vielleicht musst du heute das Gefäß von deiner Familie Gott anstellen. Sage, hey, ich weiß nicht mehr weiter. Füll's. Vielleicht ist es auch das Gefäß von deiner Ehe, von deiner Erziehung, von deiner Familie. Oder vielleicht ist es auch das Gefäß von deiner Arbeit, von deiner Ausbildung, von deinem Studium. Sag, hey, Gott, da ist es. Bitte mach was Großes draus. Vielleicht ist es aber auch das Gefäß von deinen Beziehungen, von deinen Freundschaften, wo du Gott ganz neu herlegen willst und ihn bitte, dass er was daraus entstehen lässt. Vielleicht ist es das Gefäß von deinem Körper. Vielleicht leidest du unter Schmerzen. Weißt nicht mehr ein noch aus. Vielleicht ist es heute dran, Gott das zu bringen und zu sagen, Ich glaube. Vielleicht ist es aber auch das Gefäß von der Gemeinde. Findest du, hey, da brauchen wir das Wunder. Dann überleg dir, was ist dein Beitrag? Und was kann Gott noch tun? Und vielleicht, da brauchen wir dann ein wenig ein größeres Gefäß, sind es auch die Notlagen, wo wir momentan konfrontiert werden. All die Dinge, wo in der letzten Woche zerstört worden sind durch Hagel und Wasser. Leute, die alles verloren haben. Wo sind die leeren Gefäße, die wir heute im Glauben aufstellen wollen, damit Gott sie füllen kann? Wo können wir Gefäß aufstellen und Gott sagen, hey, ich erwarte, dass du in der Situation ein Wunder tun kannst. Ich erwarte. Ich glaube daran, dass du Wunder tun kannst. Wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo man jeder für sich selber überlegen kann, hey, welches Gefäß muss ich heute vielleicht vor Gott bringen? Oder dir die Frage stellen, hey, was ist das Wenige in der Situation, wo ich gerade drin stecke und unbedingt das Wunder brauche, wo ich tun kann? Zeig mir's. Und dann bett um Mut. Weil zeigen allein reicht nicht. Brauchst dann nachher den Mut zum Saumachen. Ich weiß, dass Gott kann. Ich habe einen Lehrer gehabt, Dogmatiklehrer, dessen Lieblingssatz war, die Probleme werden größer, aber Gott kann. Und es kommt mir ganz oft in den Sinn. Ich glaube, Gott kann. So wie er es damals konnte, kann er es noch heute. Ich würde gern beten und dann haben wir es Zeit. Mit Gott. Jesus, ich glaube, dass du heute noch Wunder tun kannst. In unserem Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Gemeinde, in jeder Situation, wo wir drinstecken. Danke, dass dir jedes Einzelne wichtig ist. Dass du das Herz kennst, dass du die Not kennst, wo wir drinstecken. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, was wir dazu beitragen können, dass du das Wunder tun kannst. Und dann bitten wir dich, dass du das Wunder tust. Ich weiß nicht, welche Situationen jetzt gerade zu dir aufsteigen, welche Wünsche, welche Gedanken, aber wir möchten dich miteinander bitten. Wir möchten miteinander erwarten, dass du das Wunder tust. Amen.